Nachdenkseiten. Die kritische Website. Neuer Pfizer-Skandal. Steriler mRNA-Impfstoff für Zulassungsverfahren und verunreinigter für Massenanwendung. Von Florian Warwick. Kürzlich herausgeklagte interne Dokumente von Pfizer belegen, dass es zwei Herstellungsprozesse für die mRNA-Impfstoffe gab. Einen für das Zulassungsverfahren, intern Prozess 1 genannt, und einen für die Massenanwendung von Pfizer als Prozess 2 bezeichnet. Das erste, teurere Verfahren produziert die mRNA in vitro, also maschinell steril, das zweite entwickelt für die Massenproduktion jedoch bakteriell und nicht steril. Das führte, wie die Europäische Arzneimittelagentur EMA dann auch offen gegenüber Pfizer monierte, zu verunreinigten Impfstoffchargen. Doch statt diese zu vernichten und den Produktionsprozess neu aufsetzen zu lassen, senkte die EMA einfach den zuvor etablierten mRNA-Integritätsstandard des Impfstoffs massiv ab. Dies erklärt wahrscheinlich auch, wieso es prozentual zu weitaus mehr Nebenwirkungen kam als im Zulassungsverfahren. Vor diesem Hintergrund wollten die Nachdenkseiten auf der Bundespressekonferenz wissen, ab welchem Zeitpunkt die Bundesregierung darüber informiert war, dass die EMA den mRNA-Impfstoffstandard kurz vor Beginn der Impfkampagne entsprechend abgesenkt hatte. Es waren zwei israelische Wissenschaftler, Joshua Gutsko und Rezef Levy, die erstmals im Mai 2023 auf den in der Einleitung skizzierten Sachverhalt aufmerksam machten und dazu auch einen Beitrag im renommierten Fachjournal British Medical Journal, BMJ, unter dem Titel »Auswirkungen der Herstellungsprozesse von mRNA-Impfstoffen auf die Wirksamkeit und Sicherheit ist noch immer eine offene Frage« veröffentlichten. Veröffentlichung von Pfizer-Dokumenten auf Grundlage des Freedom of Information Act. Die beiden Forscher, Levy ist Mathematiker am Massachusetts Institute for Technology, MIT, und Gutsko ist Kriminologe an der The Hebrew University of Jerusalem, hatten interne Pfizer-Dokumente ausgewertet, die derzeit peu à peu in langwierigen Verfahren herausgeklagt werden, unter anderem im Rahmen des sogenannten Freedom of Information Act, FOIA. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Pfizer zwei grundsätzlich verschiedenartige Herstellungsverfahren für den mRNA-basierten Corona-Impfstoff nutzte. Das Pharmaunternehmen nennt die beiden Verfahren intern Prozess 1 und Prozess 2. Prozess 1 ist das Verfahren, mit dem die Präparate hergestellt wurden, die den 22.000 Probanden während des Zulassungsverfahrens verabreicht wurden. Die Produktion erfolgte in diesem Fall kostenintensiv in vitro, also maschinell steril. Auf Auswertung dieses Stoffes basieren die gesamten Aussagen aus Forschung, Politik und Medien zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen sowie die dann erfolgte Zulassung. Doch für die Massenproduktion des Stoffs sowie dessen weltweiten Verkauf und Anwendung wurde dann, und das ist die zentrale Erkenntnis aus der Auswertung der internen Pfizer-Dokumente, ein signifikant anderes Herstellungsverfahren, Prozess 2, genutzt. Letzteres beruht, wie bereits erwähnt, nicht auf steril-maschineller Herstellung, sondern auf Bakterien, die die mRNA kopieren. Dieser Prozess ist nicht steril und erzeugt Verunreinigungen, die eigentlich aufwendig gesäubert werden müssen. Auffallend dabei, die Stoffe, die mit Prozess 2 hergestellt und weltweit vermarktet wurden, haben ein nachweisbar anderes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil als die Prozess 1-Präparate aus dem Zulassungsverfahren. Gravierende Mängel bei Qualitätskontrolle des bakteriell produzierten Impfstoffs. Nicht weniger skandalös ist dann das weitere Vorgehen des Pharma-Riesens. Eigentlich hatte Pfizer den Zulassungsbehörden wie der Europäischen Arzneimittelagentur EMA versichert, dass eine permanente interne Qualitätskontrolle dieser bakteriell hergestellten Chargen erfolgen würde. Von jeder bakteriell produzierten Charge sollten 250 Personen, die damit geimpft worden waren, mit einer Referenzgruppe von 250 Probanden aus der Zulassungsstudie, die das sterile Material erhalten hatte, verglichen werden. Es sollte nachgeprüft werden, ob sowohl die Effektivität, zum Beispiel Antikörperbildung, wie auch die Nebenwirkungshäufigkeit und Schwere sich auf einem vergleichbaren Niveau befinden. Tatsächlich hat Pfizer diese Qualitätskontrolle den nun vorliegenden Dokumenten zufolge aber nur ein einziges Mal durchgeführt. Es liegen diesbezüglich nur Daten von exakt einmal 250 Personen vor. Pfizer hat also laut den israelischen Wissenschaftlern, statt wie versprochen, das auf alle folgenden Chargen auszudehnen, auf eine einzige begrenzt. Das wäre schon problematisch genug, das Fehlverhalten geht aber weiter. Denn diese bakteriell hergestellten Chargen wurden, was eigentlich etabliertem Studienstand entspräche, nicht an eine Kohorte verabreicht, die ähnlich zusammengesetzt ist wie in der Zulassungsstudie. Bei letzterer waren die Probanden breit aufgestellt. Es gab eine Altersspreizung von jung bis alt, einen gewissen Anteil an Vorerkrankten und eine entsprechende Geschlechterverteilung. Die Kohorten waren so zusammengesetzt, dass sie ungefähr den Querschnitt der Bevölkerung repräsentierten. Doch bei der Verabreichung des bakteriell hergestellten Impfstoffs, wohlgemerkt derjenige, der für die Massenanwendung vorgesehen war, verzichtete Pfizer komplett auf diesen gesellschaftlichen Querschnitt. Die Probanden waren diesmal ausschließlich junge und gesunde Menschen unter 22 Jahren. Das heißt, dass sich die Erkenntnisse aus dieser Studie überhaupt nicht auf ältere Menschen und die eigentliche Hauptrisikogruppe alt und mit Vorerkrankung übertragen ließ. Dazu kommt, dass man entgegen den Beteuerungen gegenüber den Zulassungsbehörden die 250 Probanden, die mit dem bakteriell produzierten Impfstoff gespritzt worden waren, nicht mit einer Referenzkohorte aus den Zulassungsstudien abgeglichen hatte. Dass die mRNA-basierten Corona-Präparate für die Massenimpfung mit Hilfe von Bakterien erzeugt wurden, war zu Beginn der Kampagne in Deutschland ab Februar 2021 offen berichtet worden. So zitierte beispielsweise der SWR den Sprecher des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller Rolf Höhmke mit der Aussage: Diese Messenger-RNA, wenn sie hergestellt ist, ist eben umgeben von dieser DNA und vielen anderen Enzymen und weiteren Faktoren. Die muss man erstmal super reinigen, damit man nur noch die saubere Messenger-RNA hat. Auch der Spiegel veröffentlichte dazu Anfang Februar 2021 einen Artikel mit dem Titel »So wird der mRNA-Impfstoff produziert«, in welchem er das bakterienbasierte Verfahren erklärte und auch auf die Schwierigkeiten, Toleranzbereich in der Reinigkeit und der Genauigkeit hinweist, dann aber sofort die Leserschaft mit der Aussage beruhigt: »Das staatliche Paul-Ehrlich-Institut prüft Stichproben und überwacht die Produktionsstätten.« Kaum öffentlicher Widerhall zu Erkenntnissen aus den Pfizer-Dokumenten. Die entsprechende Veröffentlichung im Mai 2023 in einem britischen Fachportal wie BMJ, die Fragen hinsichtlich der tatsächlichen Reinheit des bakterienbasierten Stoffes sowie der Qualitätskontrollen bei Pfizer aufwarf, hatte bisher kaum Widerhall in der deutschen Öffentlichkeit gefunden. Dies änderte sich erst, als Florian Schilling, derzeit als wissenschaftlicher Leiter bei MitoCare in München tätig, das Thema in seinem Science-Blog, in dem er sonst vor allem über Long-Covid und Post-Vakzin-Syndrome schreibt, am 7. Oktober aufgriff. Aufbauend darauf kam es zu einem ausführlichen Interview mit Paul Schreier, welches unter dem Titel »Diesen Stein will keiner ins Rollen bringen« am 8. November auf Multipolar veröffentlicht wurde. Darin gehen Schilling und Schreier auch auf das zweite Puzzlestück in dem Skandal ein, die Rolle der Europäischen Arzneimittelagentur, kurz EMA. Die fragwürdige Rolle von EMA statt Chargenvernichtung Absenkung des mRNA-Standards. Neben den erwähnten Pfizer-Dokumenten liegen auch Dokumente der Europäischen Arzneiaufsicht, der sogenannten EMA, vor. Aus denen geht hervor, dass die EMA von Beginn an darüber im Bilde war, dass es große Probleme mit der mRNA-Integrität bei den mRNA-Impfstoffen von Pfizer gab. Nach Auslieferung der ersten Chargen wurde festgestellt, dass das Material in diesen Impfstoffen, die Pfizer geliefert hatte, nicht der Qualität entsprach, die zuvor aus Stichproben der Zulassungsstudien bekannt war. Unter mRNA-Integrität versteht man den Zustand des mRNA-Strangs, im konkreten Fall in Nanopartikeln verpackt. Die von der EMA festgestellten Verunreinigungen bei der mRNA wurden zunächst auch den Dokumenten zufolge offen gegenüber Pfizer angesprochen. Allerdings war der Herstellungsprozess schon so weit fortgeschritten und die ersten Chargen hätten eigentlich komplett vernichtet und der Produktionsprozess neu aufgesetzt werden müssen, um die erkannten Qualitätsmängel zu beheben. Doch der wirtschaftliche wie politische Druck vor der bereits breit kommunizierten Impfkampagne war enorm hoch. Was tat also die EMA? Sie setzte sich mit Pfizer zusammen und verständigte sich laut Schilling darauf, dass man nicht etwa die fehlerhaften Chargen vernichtet und den Produktionsprozess überarbeitet, sondern ganz pragmatisch die Qualitätsstandards absenkt. Die Lieferverträge wurden in der Folge nachträglich so umformuliert, dass es völlig ausreichend sei, wenn 55% der mRNA intakt seien. Dazu muss man wissen, dass die zuvor kommunizierte Vorgabe der EMA war, dass Abweichungen von der Ziel-mRNA nur im Bereich von wenigen Parts per Million ppm stattfinden dürften. Das entspräche einer Häufigkeit von fehlerhaften Genomen im Bereich zwischen 1 zu 300.000 bis zu einer Million. Schilling erklärte dazu: Also das, was vorher nicht konform war, wurde jetzt konform gemacht durch eine nachträgliche Anpassung der Lieferverträge. Vor diesem skizzierten Hintergrund wollten die Nachdenkseiten wissen, ab welchem Zeitpunkt das Bundesgesundheitsministerium und allgemein die gesamte Bundesregierung darüber informiert waren, dass die EMA die mRNA-Standards für die Qualitätskontrolle kurz vor Beginn der Massenanwendung der Pfizer-Impfstoffe massiv abgesenkt hatte.
Schwierige Sache zu sein.
Kürzlich herausgeklagte Pfizer-Dokumente belegen, dass es zwei Herstellungsprozesse für RNA-Impfstoffe gab, ein Intern Process One genannt für das Zulassungsverfahren in vitro steril maschinell produziert und ein zweites Intern Process Two genannt, wiederum bakteriell basiert, nicht steril. Und das Ganze führt auch dazu, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, das entsprechend monierte, aber in Folge nicht etwa irgendwie die dadurch verunreinigten Impfstoffchargen vernichten ließ, den Produktionsprozess neu aufbauen ließ, sondern sie senkte einfach den Standard der RNA-Konfigurität. Das Ganze lässt sich auch im British Medical Journal nachlesen. Was mich vor diesem Hintergrund interessiert, ab wann wusste denn die Bundesregierung, wusste das Gesundheitsministerium davon, dass die EMA diesen RNA-Standard massiv abgesenkt hatte?
Herr Warbeck, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die von Ihnen jetzt hier dargestellte Behauptung tatsächlich so zutrifft, dass hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Impfstoffe Standards durch die EMA abgesenkt worden. Sollte es so etwas gegeben haben, dann würde ich Sie bitten, das an die EMA tatsächlich zu richten. Mir liegt eine solche Erkenntnis nicht vor. Gegebenenfalls könnte ich das aber auch nachreichen. Ja.
Okay. Also nochmal ganz nur zum Verständnis. Das heißt, die Bundesregierung sagt, sie ist weder darüber informiert, dass die EMA diese Verunreinigung moniert hat, noch dass sie in Folge darauf die entsprechenden Standards gesenkt hat.
Herr Warbeck, ich sagte jetzt gerade, dass mir dieser Aspekt nicht bekannt ist und gegebenenfalls könnte ich das nachreichen, sollte das so zutreffen.
Dafür wäre ich sehr verbunden, danke.
Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Dann ist Frau Jeckels dran mit einem neuen Thema.
Anmerkung der Redaktion: Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels hat die Nachdenkseiten noch keine Nachreichung des Bundesgesundheitsministeriums erreicht.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.